So, für mich ist es eine Ehre und eine Freude, euch heute Morgen unsere Pastorin Uli Wagner vorzustellen, für alle, die sie auch nicht kennen. Und ich sage... Und ich füge hinzu, ich sage es nicht als eine Floskel, dass es für mich eine Ehre ist, es ist tatsächlich eine Ehre. Diese Frau ist eine der Personen, die mein Leben am allermeisten geprägt haben. Ich habe die Ehre, mit ihr jede Woche zusammenzuarbeiten, und die, wo sie kennen, würden bestätigen, dass das, was aus ihr rauskommt, wenn sie was sagt, dass so viel Weisheit da drin steckt. Und deswegen freue ich mich heute Morgen, dass wir von dir hören und empfangen, was Gott hat.
Danke. Wow, das waren schöne Worte. Vielen Dank, Flo. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich bin selber so dankbar für das Lied, was wir gerade eben gesungen haben. Was für ein unglaubliches Lied, wenn wir singen, ich schaue Jesus in dein Angesicht. Das heißt, dass wir gesungen haben und auch glauben, dass er nicht weit weg ist, sondern dass wir ihn sehen können. Das haben wir gerade gesungen, oder? Dass er da ist, dass er so nahe ist, dass du ihn angucken kannst. Lasst uns das mal festhalten, das ist unser Gott, der ist so nahe. Und dann haben wir gesagt, dass wir seine Gegenwart sogar spüren. Das ist was, so was Schönes, wenn du in der Gegenwart von Menschen bist, wo du sagst, das ist so wunderschön und da fühle ich mich wohl. Und da, wo du jetzt bist, da kannst du Jesu Angesicht sehen und du kannst seine Gegenwart spüren, weil er da ist. Und wenn er da ist, was wir gerade gesungen haben, dann wird es immer, immer Auswirkungen haben. Da sagt er, ich werde dich nicht verlassen, noch werde ich versäumen, bis ich all das getan habe, was ich dir zugesagt habe. Also stellt euch einfach vor, Jesus sitzt neben euch, der hat noch Platz da auf dieser. Und ihr könnt sein Angesicht anschauen und er schaut euch an und sagt, schön, dass du da bist. Und das sage ich auch, schön, dass ihr da seid. Wir sind zurzeit ja in einer Reihe, und alles führt uns ein bisschen hin auch auf die Konferenz. Wenn wir sagen, wir wollen seine Herrlichkeit sehen. Und das Schöne ist, das hat nicht in dieser Reihe angefangen, dass wir seine Herrlichkeit sehen können. Und es hört nicht auf im August, sondern das ist was, was wir auch, wie wir es gerade gesungen haben, das ist das, was Gott uns sagt. Meine Herrlichkeit, meine Gegenwart, die ist da. Und die können wir schauen. Das will Gott, weil unser Glaube ist geprägt auf einer persönlichen Beziehung. Das ist unser Grund. Und da haben wir angefangen, ganz am Anfang haben wir gesagt, da haben wir das Bild vom Schaf gehabt. In Johannes 10, Vers 2 bis 4, ich nehme jetzt nur noch ein bisschen was raus, da steht, der aber zur Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und wir haben das ganz in Anfang gestellt. Wir haben gesagt, Jesus nimmt das Bild vom Schaf. Und Stimme höre ist jetzt also nicht was, wo ich 100 Jahre auf die Schule gehen muss. Ich muss lernen, Gottes Stimme hören. Und es hat auch nicht das Prädikat schwierig, Gottes Stimme hören ist schwierig, sondern Gott sagt, die Schafe können das. Also ihr Nachfolger, ich vertraue euch einfach, dass ihr das auch könnt. Weil ein Schaf hört Gottes Stimme. Das ist nicht schwierig, dass ein Schaf hören kann. Das ist was innen drin ist, so wie wir hören können. Wir sind geboren, dass wir hören können. Also du kannst Gottes Stimme hören. Das ist einfach jetzt mal gegeben. Das musst du nicht erarbeiten, da musst du nicht richtig hart dran gehen, sondern das kommt mit dem Paket. Wenn du sagst, Jesus, komm in mein Herz, dann ist das Teil davon, dass du seine Stimme hören kannst. Amen. Also du hast die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Und da können wir einfach auch an die kleinen Kinder, an die Babys denken, die können hören. Und dann aber, dann lernen wir es auch noch. Das ist jetzt kein Widerspruch, wir können es, aber wir lernen es auch. So wie die Kinder das auch lernen. Man, die müssen lernen, was bedeutet denn so ein Wort? Was bedeutet Nein und was bedeutet Ja? Wir sind da am Lernen. Die lernen auch die Grammatik, die lernen den Inhalt. Also du hast die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören und du lernst, Gottes Stimme zu hören. Und wir reifen da drin. Wir reifen auch, das ganze Konzept zu verstehen, was es heißt, wenn Gott sagt, mit der Zeit, du sollst jetzt nicht stehlen oder du sollst jetzt nichts wegnehmen. Dann muss ich jetzt nicht im Laden stehen und nochmal sagen, Herr, rede zu mir. Soll ich wirklich nicht stehlen? Du hast mir es heute durch dein Wort noch nicht gesagt. Sondern das ist was, wo wir reifen, weil wir Gottes Wort verstehen. Dass wir reifen. Das wäre wie wenn ich jetzt heute, ich habe gelernt, wenn Sonne scheint, ziehe ich keine Winterjacke an. Das habe ich gelernt. Da muss ich jetzt nicht heute Morgen meine Mama anrufen und sagen, Mama, was soll ich anziehen? Weil ich das gelernt habe. Also wir haben die Fähigkeit, wir lernen und wir reifen da drin. Und das hat jeder von uns. Hey, ist das nicht schön? Wir haben einen Gott, der mit uns redet. Und dann sagt Gott nicht nur Schaf. Die Woche drauf, da waren wir schon Freunde, vom Schaf zum Freund. Aber das, wo Johannes, in Johannes 15, Vers 15 haben wir darüber geredet, dass Gott sagt, du bist nicht nur, oder ich sage, hinfahrt nicht mehr, dass ihr Knechte seid. Denn ein Knecht, der weiß nicht, was ich mache. Ich habe aber gesagt, dass ihr meine Freunde seid. Und in alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das sage ich euch auch. Also Schaf ist was ganz Kostbares. Aber Gott sagt, du bist auch Freund. Und das, was ich von meinem Vater höre, und ist was ganz Kostbares, was er, wo er in der Gemeinschaft mit seinem Vater Dinge hört, da sagt er, das behalte ich nicht für mich und du musst dich ganz fest anstrengen. Vielleicht sage ich dir auch was. Sondern er sagt, du bist Freund und was ich von meinem Vater höre, das teile ich mit dir mit. Ich sag dir gern, was ich von meinem Vater höre. Es ist einfach mal zergehe. Jesus sagt, bist mein Freund und ich schwätze gern mit dir. Ich finde es richtig nett, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich erzähle dir gern, was ich von meinem Vater weiß. Und ich höre dir auch so gern zu. Und wir haben gesagt, das Gebet, aber wir haben ganz früher in der Jungschar haben wir ein Lied gesungen, das heißt, Beten ist Reden mit Gott und Hören. Beten kann Sorge in Freude kehren. Uralter Schmöker. Aber dieses Beten ist Reden und Hören. Und wir haben gesagt, mach doch dein Gebet nicht so, dass du sagst, und dann weg. Sondern sagen, erwarte doch auch, dass Gott mit dir auch ein Schwätzle halten will. Dass er mit dir auch schwätzen will. Dass er sagt, Schätzle, bleib doch da für ein Schwätzle. Weil Gott redet mit seinem Freund. Und das ist die Art von Beziehung, wo Jesus sagt, Schaf und Freund. Und wir haben gesagt, wir haben diese Geschichte erzählt von Mose, wie Gott mit Mose im Gespräch war. Ralf hat es lange vorgelesen, wie Gott sagt, Mann, in Sodom, das ist wirklich, da ist jetzt ein Ende. Und Abraham hat eine Beziehung zu dieser Stadt auch gehabt und hat mit Gott im Gespräch gesagt, naja, vielleicht sind da 50 Gerechte drin. Herr, können wir da nicht was machen für 50 Gerechte? Das könnte man doch machen. Und dann war dieses Gespräch, da sagt, na, vielleicht doch keine 50, vielleicht 45, bei 45 Gerechten, Herr. Und stellt euch mal das in eurem Gebetsleben vor, da ist eine Interaktion. Da ist was, wo Gott redet und sagt, naja, 45. Und Abraham kommt dann wieder und sagt, naja, vielleicht doch weniger. Und es geht so runter und so runter. Einfach diese Zeit, die Abraham im Gespräch mit Gott verbringt. Das ist so ein schönes Bild für unser Gebetsleben. Das beinhaltet Zeit. Das beinhaltet innezuhalten. Wir haben gesagt, Abraham hat da gestoppt. Abraham war es ja. Abraham hat gestoppt. Er hatte innegehalten und er hat mit Gott geredet. Und wir haben festgestellt, dass das zu unserem Leben gehört, Gottes Stimme zu hören, beinhaltet auch, dass wir innehalten. Dass wir anhalten, dass wir aufmerksam sind. Und dass Gott uns einlädt, mit ihm in dieser Beziehung zu sein, auch in diesem Prozess. Und Gott hat, wir haben gesagt, Gott liebt es, mit uns zu reden. Schon die ersten Zeilen in der Bibel lesen wir das, dass Gott am Abend hat er Adam und Eva im Garten besucht. In Gottes Wort sind ganz viele Bilder, die uns diese Beziehung so geben. Am Abend ist er vorbeigekommen und hat gesagt, na, wie war der Tag? War es heute schwierig, all diese Tiere da, all diese Namen zu geben? Aber ihr habt es gut gemacht. Also ich wäre vielleicht dieses Wort elefantisch einfach cool, das passt zu dem Tier. Einfach zu sehen, Gott hat Interesse an dem, was du den ganzen Tag machst. Gott findet es auch toll. Und Gott möchte auch sagen, das machst du gut. Aber es braucht dieses Innehalten, weil wir so schnell, unser Leben ist so schnell. Und es braucht dieses Innehalten, haben wir gesagt, es braucht diese Zeit, es braucht dieses Hören. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir ganz viele Geschichten mit Menschen, die einfach sagen, die Gott gehört haben und die aufgrund von dem, dass Gott mit ihnen gesprochen hat, ihr Leben auch verändert haben. Und wir lesen drin, dass Gottes Stimme zu hören, das ist nicht immer in unsere High Points, wenn wir sagen, boah, wir sind voll geistlich und voll gut drauf. Wir haben diese Zeiten und die sind super. Also, das ist einfach toll. Aber ich war so erinnert an Elia. Elia hat die Hammersachen für Gott gemacht. Elia ist für Gott aufgestanden in der Zeit, wo er gesagt hat, da sind so viele andere Götter. Und er ist aufgestanden und hat diese ganze Baalspriester hat er umgebracht. Krasses Beispiel. Und danach war er so fertig, als die Königin dann gesagt hat, aber morgen ist aus mit dir. Dann hat er nichts anderes gewusst, wie er hat so Angst gehabt. Er hat so Angst gehabt, ist wegrannt und krannt und krannt und hat gesagt, und jetzt ist vorbei, ich will sterben. Ich bin hier total allein, ich habe hier keine Freunde, ich renne und ich renne. Und Gott hat ihm ganz praktisch geholfen. Da kam so ein Vogel und so ein bisschen Essen und was zu trinken, was man echt braucht in der Wüste. Gott ist so praktisch in unserem Leben und er weiß, wo du durchgehst. Und dann hat ihn Gott nochmal auf die Reise geschickt. Nochmal 40 Tage war er unterwegs und er war an diesem Berg Horeb, am Ort der Begegnung mit Gott. Und Gott ist vorbeigekommen, ganz laut. Aber es war nicht, es hat Elias Herz nicht berührt und Gott war nicht da drin. Was Elia in dem Moment braucht hat, war eine leise Stimme Gottes. Und so hat Gott mit ihm geredet. In der Zeit der Verzweiflung, in der Zeit der Angst, in der Zeit des Alleingelassenseins. Und von daher, Gott kennt dich. Und er weiß, wie du es brauchst. Er weiß, wie du auf Gottes Reden reagierst. Aber was er will zu dir reden. Er will zu dir reden und er will auch zu dir reden in der Zeit, wenn du alleine bist, wenn du Angst hast, wenn du denkst, ich gebe jetzt auf, weil ich bin hier der Einzige, der hier die Stange hochgehalten hat. Gott hat zu Gideon geredet, der gesagt hat, Riesenauftrag, Herr, das muss mir nochmal, ich brauche da einen doppelten Boden drin. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Sag du mir es nochmal, er bittet Gott, wenn du das hier nass machen könntest oder trocken oder so. Er redet mit Gott und sagt, ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ich brauche deine Hilfe, erklär es mir nochmal. Sprich nochmal zu mir. Das sind all das die Bilder, wo Gott gerne redet und es uns gerne klar macht und mit uns unterwegs ist. Also, halte mir das fest. Du bist Schaf, du bist Freund und Gott will mit dir reden. Und Gott kennt dich und er spricht zu deinem Herzen. Und dann hat Gott auch sein Wort. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und Gott sagt, dein Wort im Psalm 119, Vers 105, sagt Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und wir alle kennen das. Wir sagen ja bei den Rangers, sagt man ja, nachts nie einfach so rausgehen. Da hat es solche Heringe. Und du denkst, na ja, ich habe mir das gestern Abend ganz gut gemerkt, wie der Weg ist. Und jetzt meine Schuhe sind irgendwo ganz weg. Ich schaffe das schnell. Und wir kennen, oder auch daheim, wir kennen diese Erfahrungen, wenn der große Zehen ohne Stopp noch voll gegen irgendeine Kante geht. Und Gott sagt, aber mein Wort ist wie ein Licht auf deinem Weg. Das ist ein Licht auf deinem Weg, dass du siehst, wo du hingehst. Ein Licht, das dir Klarheit gibt und ein Licht, das dir hilft. Jetzt ist das halt so eine Sache, wir haben Gottes Wort und auch wir haben mindestens 10 Bibeln daheim. Also die liegen da, die liegen in alle Übersetzungen und in mindestens 2 verschiedenen Sprachen da. Und das ist halt die Frage, wie kommt das Wort von da rein? Wie kommt das Licht, dass ich dieses Licht anmache, dass es mir wirklich ein Licht auf dem Weg wird? Und es stimmt, man könnte es lesen, eindeutig. Man kann drüber meditieren, man kann drüber nachdenken und verinnerlichen. Und das Wort, ich würde gerne aus Markus 4 vorlesen, weil das Wort, sagt Jesus, da haben wir ein Gleichnis vom Seemann, der ausgeht, den Samen zu streuen. Und ich würde es euch gerne vorlesen und ihr könnt mitlesen. Und er fing abermals an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand auf dem Lande am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel, und da kamen die Vögel und fraßen es auf. Und einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Und als nun die Sonne aufgeht, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es und brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf, wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und einiges 100-fach. Und jetzt sagt Jesus, und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich glaube, fast alle hatten Ohren. Also es war jetzt nicht die Frage, dass sie keine Ohren hatten. Aber Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Und wir sehen, das ist eine geistliche Rede. Und Jesus hat viel in Gleichnissen gesprochen. Auch um uns hungrig zu machen. Und es hat er bei den Jüngern geschafft, weil die Jünger, die hatten auch leichte Verständnisschwierigkeiten. Die haben gesagt, also Jesus, das musst du uns nochmal erklären. Wir haben Ohren, aber irgendwie wissen wir auch nicht ganz, wie du es meinst. Und Jesus nimmt sie und sagt zu ihnen nochmal, und er sprach zu ihnen, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann alle anderen verstehen? Also es war wirklich wichtig, was er da gesagt hat, wo es darum geht, über den Seemann, der das Wort ausstreut, den Samen ausstreut. Das aber sind die, der Seemann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Wege, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und Vers 16, desgleichen auch die, bei denen auf felsigem Boden gesät ist, wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist. Die hören das Wort. Und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Diese aber sind es, bei denen auf gutes Land gesät ist. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30, einige 60-fach und einige 100-fach. Also wir haben verschiedene Konditionen. Wir haben Verschiedenes. Wir haben das Wort wird gesät und sofort ist es weg. Wir haben das, dass es ein bisschen aufgeht, aber keine Wurzeln hat und schnell ist es weg. Und wir haben da, wo es ein bisschen aufgeht und wo aber dann die Dornen sind und da ist es wieder weg. Und wir haben die, die einen guten Herzensboden haben und die Frucht bringen. Man sieht, jeder Boden hatte das Wort. Es war nicht die Frage, ob das Wort da war. Das Wort war da. Der Seemann hat den Samen über alles geworfen. Also das Wort war da. Und wir können auch sehen, dass das Wort in Verbindung mit der Frucht steht. Also dieser Same, der ausgesät wird auf dieses Ackerfeld, wie damit umgegangen wird, das ist nachher das, wo wir sagen in unserem Leben, da ist die Frucht. Also jeder Same, der ausgestreut wurde, der hatte die Kapazität, Frucht zu bringen. Aber da war dieser Boden. Und wenn wir sehen, der Kampf war bei alle Ackerfeld, war immer um das Wort Gottes. Der Kampf ist um das Wort Gottes, um Gottes Wort als die Autorität in unserem Leben. Und wenn man sieht, ich hab das wirklich, wo ich da studiert habe, wird es echt bewegt. Es wird auf den Weg gestreut und wer kommt? Satan kommt. Und wann kommt er? Die Bibel erwähnt es nochmal ganz ausführlich. Er kommt sogleich. Wir können das nachlesen in Vers 15, er kommt sogleich. Und ich habe mir gedacht, dass Satan, und es ist das, wo der Satan ist, derjenige, der im Widerstreit zu dem steht, auch was Gott in unserem Leben tun will. Sogleich kommt er. Also der wartet nicht lang. Der sagt, wenn das Wort aufgeht, das ist nicht ohne. Wenn das Wort Gottes in deinem Leben aufgeht, dann gibt es eine Veränderung. Am besten nehme ich das weg, wenn es gerade gesät wird. Sogleich kommt er und nimmt es weg. Sogleich, der ist da on the money. Der guckt, was da Sache ist. Und zu sagen, hey, da ist so was Wichtiges drin im Wort Gottes. Hammer. Und der Seemann kommt und sät es aus in unser Leben rein. Und es muss nicht sein, dass der Satan kommt und sofort wegnimmt. Und ich habe nachstudiert, was das ist, wenn er kommt und wegnimmt. Dann kann man auch sagen, er drückt und er drängt und er erstickt. Er will es ersticken, was das Wort Gottes, was das in deinem Leben tun will, weil er weiß, dass das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Der weiß, dass das Wort Gottes, das ist in direkter Verbindung mit deiner Identität. Der weiß, es ist in direkter Verbindung mit deiner Berufung. Das ist in direkter Verbindung, was Gott mit deinem Leben machen möchte, weil uns das Wort Gottes zeigt, wer unser Gott ist. Das Wort Gottes sagt uns, wie unser Vater ist. Er sagt uns, was es bedeutet, dass wir so geliebt sind, dass wir scharf sind, dass es leicht ist, Gottes Stimme zu hören, dass du einen Platz bei deinem Vater hast. Wenn er das wegnehmen kann sogleich, dann stehst du im Regen. Und dann sagst du, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Was mache ich jetzt? Wie viel lang muss ich jetzt Buße tun? Boah, ob Jesus mir wirklich jemals wieder vergeben kann oder ob das so was Schlimmes war, dass es nie wieder geht. Dann seht er diese Zweifel in dein Leben rein. Sollte Gott wirklich gesagt haben, meint Gott wirklich gut mit mir? Mit allen anderen ja, aber mit mir nicht. Dann beginnt dieser Prozess. Und dann... Jetzt habe ich den Faden. Aber egal. Punkt ist, der Teufel weiß, dass das Wort Gottes hammergut ist. Die Frage ist, kriegen wir es auch in unseren Kopf rein? Dass wir sagen, hey, Wort Gottes, das ist das Ding. Wenn ich das lese, das bringt Veränderung. Und ich möglichst auch, wir kennen alle das, ich brauche jetzt und heute ein Wort, ich schlage die Bibel auf. Aha, das ist es. Manchmal passt es, manchmal auch nicht. Es gibt ja dieses markante Ding, wo einer sagt, er ging hin und er hängte sich. Und dann hat er gesagt, das kann nicht sein, da brauche ich Bestätigung. Und er schlägt nochmal auf und da steht, tu, wie geschrieben steht. Das ist richtig übel. Und wenn ich dann nur so ein Aufmach-Zumach-Bibelleser bin, dann kann ich sagen, Mann, jetzt habe ich Gottes Stimme so gehört. Hammer. Er hat das erste Mal zu mir gesprochen. Aber es ist völlig außerhalb vom Kontext, weil Gott immer für dein Leben ist. Er ist immer für dich und er wird nie sagen, mach was, was deinem Leben schadet. Und deshalb ist es auch gut, dass ich ganze Zusammenhänge lese, dass ich einen Bibelleseplan habe, dass ich mich mit Gottes Wort auch beschäftige. Und ich würde jetzt noch gerne bei diesem Dornenfeld bleiben. Dieses dritte Kategorie, da geht's auf und es wächst und es kommen da diese Dornen. Und man kann ja vielleicht sagen, na, vielleicht reicht's ja, wenn diese Dornen, das ist ja, es wächst ja immer noch was. Und wir haben jetzt zur Zeit gerade eine Wiese eingesät. Und also wir haben Samen ausgesät und es ist auch aufgewachsen. Und jetzt mit der Zeit, wo alles eine gewisse Höhe hatte, haben wir gemerkt, Mann, da ist anteilmäßig Unkraut gewachsen. Und anteilmäßig scheint Unkraut immer größer und irgendwie zu sein. Also diese Grashalme, diese zierlichen, was wir brauchen, die stehen da so ganz brav. Und dieses Unkraut, boah, hat sich breit gemacht. Und um dieses Unkraut rum wächst nichts mehr. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich will hier eine grüne Fläche haben, dann macht mir das Unkraut nichts aus. Aber in unserem Fall ist es nicht zielführend, weil wir wollen eine Pferdekoppel haben und dann Pferdeweide. Und deshalb stört dieses Unkraut ungemein. Und ich komme nachher zurück auf mein Unkraut. Also wir müssen das angucken und wir müssen definieren, sagen, das ist gutes Gras und da ist doch tatsächlich Unkraut. Und hier ist unter die Dornen gesät worden. Und ich habe nachgelesen, auch unter dem Aspekt, dass Gott in der Geist, dass Jesus in der geistlichen Sprache spricht, dass er in Gleichnissen spricht. Und ich habe nachgelesen in 4. Mose 33, 55. Da haben sie das Land eingenommen, die Israeliten, und haben manche Sachen aber nicht, waren da nicht so ganz klar, haben gesagt, naja, wir können da so noch ein bisschen mit anderes auch zusammen zu leben. Kompromisse schadet doch nichts. So nicht so ganz wild. Und hier ist das Wort Gottes, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch bedrängen in dem Lande, in dem ihr wohnt. Also wenn ihr aber die Bewohner oder wenn ihr die Bewohner des Herzens nicht vor euch her vertreibt, ist jetzt meine Übersetzung, so werden euch die, die ihr übrig lasst, euch zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch bedrängen in dem Lande, wo ihr wohnt. Wir alle sind uns klar, das geht jetzt nicht, hey, passt auf, ihr reißt euch da eure Kleider so ein bisschen kaputt, sondern es geht um das, dass da ist was, wenn wir da nicht klar sind, dann wird es, wenn wir auch nochmal sagen, das Bedrängen, was ich vorher gesagt habe, der Teufel kommt mit dieser Wortstudie, er stiehlt, er kommt sofort, er bedrängt dich und er will dich reduzieren. Er will dich reduzieren auf was Kleines, dass du im Grunde nicht in dem lebst, was Gott für dich hat. Und wenn wir dann nachlesen, diese Dornen, dann sind es die Sorgen der Welt. Es ist der betrügerische Reichtum. Und es sind die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und jetzt die Sorgen der Welt. Naja, diese Sorgen. Diese Sorgen der Welt, die haben manchmal, die kann uns einen so richtig ankleben und man kriegt diese Sorgen nicht los. Wir hatten jetzt, der Ralf und ich hatten eine Zeit, wo Gott zu uns gesagt hat, und sei stille, denn der Herr wird für euch streiten. Und es ist Hammer, das Stillsein, das ist überhaupt nicht leicht. Weil du würdest ja so gern was machen und Gott zur Seite stehen, dass du ihm helfen kannst. Und es ist unglaublich wohltuend, wenn wir das immer wieder hören, dass Gott zu uns sagt, hey, schön, dass du mir helfen willst, aber glaub mir's, ich kann es auch ohne dich heute. Du darfst ganz entspannen und relaxed sein, weil ich will deine Sorgen tragen. Und in 1. Petrus 5, Vers 7 lesen wir, wo er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Also er gibt uns eine Anweisung, dass die Sorgen uns nicht bedrängen und alles klein machen, weil wir sagen, boah, das weiß ich nicht, ob das geht und die Sorge ist echt groß. Er sagt, alle eure Sorge, die musst werfen. Und ich finde das Wort werfen einfach schön, weil das Ding ist oft wie ein Bungee-Seil. Ich gebe das ab und ich dachte, ich hätte es liegen lassen, aber es ist haftbar. Und es ist echt, dass wir Sorgen nicht mittragen. Und da finde ich auch das Bild vom Schaf so schön. Wir hören ja von Lastpferden und von Lasteseln, aber keiner hat noch auf eine Expedition Schafe mitgenommen als Lasttiere. Von daher, es ist nicht in unserer DNA als Schaf, dass wir Lasten tragen sollen. Und in Psalm 103 und 100 Vers 3 steht, erkenn, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu Schafen seiner Weide. Und wenn wir uns einfach da vom Anfang an nochmal auf diese Position zurückgehen, sagen, Herr, ich bin Schaf, du bist Hirte und ich erkenne, dass du Herr bist. Und dass wir die Sorgen auch bei ihm lassen. Und wenn ihr merkt, ihr habt solche Klebesorgen an euch, dann macht es nochmal ganz bewusst und sagt, Jesus, und ich gebe dir meine Sorgen und ich will sie da auch lassen. Und dann hören wir, dass der betrügerische Reichtum, dann ist ja das erste Gefühl ist immer, naja, ich bin nicht reich. Mir fehlt noch so viel Geld. Aber wir müssen uns sagen, dass wir alle reich sind. Wir haben alle genug. Und von daher, wenn wir in 1. Timotheus 6, Vers 10 lesen, denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Oder in Vers 17, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien und auch nicht hoffen auf ihren unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der alles reichlich darbietet, es zu genießen. Also wenn wir sehen, dieser Reichtum, also du musst jetzt nicht sagen, jetzt gebe ich alles her. Aber wenn wir Geld anschauen, Geld versucht immer Gottes Platz einzunehmen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, als ein Statement. Und wir können das manchmal auch, ich habe das auch, wenn ich denke, naja, wenn ich jetzt eine größere Summe Geld hätte, dann wäre mein Problem gelöst. Dann wird es gehen. Und ich glaube nicht, dass, und ich, in dem Moment sage ich, ich glaube nicht, dass Gott mir helfen kann. Wenn ich Geld hätte, dann wird es mein Problem gelöst sein. Und manchmal denken wir, dass wir uns durch Geld Sicherheit kaufen können, durch Geld Identität, durch Geld Beauty, was auch immer. Aber deshalb auch das Wort, wenn Gott sagt, in der Bibel steht, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, Gott und dem Mammon. Und das heißt jetzt nicht, wir arbeiten ab heute nichts mehr und jetzt sind wir mal arm, dann geht es hier alles gar nicht. Also um das geht's nicht. Es geht um die Gewichtung in unserem Leben, wo wir sagen, da ist eine trügerische Sicherheit. Gottes Wort sagt, da ist was Trügerisches, wo du denkst, du bist sicher und das ist deine Sicherheit. Und Gott sagt, nein, ersetze nicht diese Sicherheit mit der Sicherheit, die ich dir geben will und geben kann. Und das Dritte ist, die Dornen, die da so kommen, da sagt er, die Begierden nach allem anderen. Und auch da in der Wortstudie, diese Begierden nach allem anderen, das sind diese Dinge, die speziell verboten sind. Also da habe ich eine Begierde, da will ich Sachen und die will ich jetzt und sofort. Und das ist mir auch egal, ob das gut oder schlecht ist für mich. Und die Bibel sagt auch, dass es auch die sexuelle Begierde und Lust ist. Wo sagt, und das ist was dein Leben, das sind Dornen und die bedrängen dich und die lassen dich nicht wachsen. Und du kommst immer wieder zurück auf dieses Feld, auf dieses kleine Feld, wo du sagst, ich kann nichts, ich bin nichts, weil du das akzeptierst, dass du unter diese Dornen bist. Und jetzt wäre es ja wirklich schade, wenn man sagt, naja, dumm gelaufen, sind jetzt halt Dornen. Oder da war jetzt halt die Sonne oder so. Da kann ich halt keine Frucht bringen. Aber das wäre nicht die Beziehung, die wir mit Gott leben. Dass er sagt, ich lasse euch jetzt hier mal unfähig zurück. Dem einen habe ich es gegeben, dem anderen nicht. sondern Gott sagt, auch da trachte nach meinem Reich. Trachte da danach. Und er sagt, beschütze dein Herz. Gott gibt immer wieder diese Herzensbote, wo er sagt, du kannst da was tun mit deinem Herzensbote. Das liegt in deiner Hand. Und Leute, wir müssen auf unsere Wiese gehen und unter wirklicher Arbeit von Hand jedes einzelne Ding da ausgraben. Wie gerne würde ich mit einem Giftsprüher drüber gehen, aber das ist jetzt nicht die Lösung, sondern wir müssen handpicked dieses Unkraut rausziehen. Und ich würde euch sagen, das bleibt uns nicht erspart, dass wir unser Leben angucken, dass wir die Frucht angucken und dass wir sagen, was müssen wir da machen. Und da sind wir aber nicht allein gelassen. Wir alle haben diese Früchte, wir alle haben, dass dieser Same so da, dass der Unkraut aufwächst. Aber wir sind in Partnerschaft mit unserem Freund, in Partnerschaft mit Jesus. Wir haben den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet und dem wir unser Herz präsentieren können und sagen, Herr, hier ist mein Herzensbote. Ah, oh, du liebst mein Herzensbote. Du liebst ihn und du kümmerst dich darum. Und ich möchte mich um meinen Herzensbote kümmern. Und ich möchte in meinem Leben Frucht bringen, weil ich weiß, dass du mich gerufen hast. Und ich will nicht, dass die Sorgen dieser Welt das alles niedermachen. Und ich will nicht, dass der betrügerische Sicherheit, dass ich denke, ich bin sicher. Und ich will nicht, dass ich die Begierden, dass ich denke, was anderes kann mich glücklicher machen und zufriedener machen wie du, dass das mein Lebensinhalt bestimmt. Und Gott liebt es, sich um unseren Herzensbote zu kümmern. Und deshalb auch diese Zeit zu nehmen und sage, hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. Und es ist das Schöne, dass wir hier als Gemeinde, dass wir zusammen sind. Und dass wir eine lernende Gemeinschaft sind. Wir sind zusammen unterwegs, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist so schön. Wir sind zusammen unterwegs, Jesus nachzufolgen. Wir sind hier keine Dienstgemeinschaft, wo wir sagen, na ja, ich nehme mir das Päckle und das Päckle und jetzt habe ich da meinen Segen für diese Woche und dann wird das Ding schon laufen. Sondern wir sind eine Gemeinschaft der Lernenden und dass wir Jesus ähnlicher werden. Und wir dürfen ihm gemeinsam unser Herz hinlegen und können wie David sagen, schaff in mir ein reines Herz. Wir können das als ein Gebet nehmen und sagen, guck du mein Herz an. Und unser Herz ist immer, immer, immer gut aufgehoben bei unserem Vater im Himmel. Immer. Und jetzt würde ich gern, ich glaube, ich mache an dem Punkt Schluss, ich würde das Lobpreisteam bitten, und dass wir einfach dieses schöne Lied vom Anfang nochmal singen, wo wir alle zusammen sagen, richte den Blick auf Jesus. Und das brauchen wir. Und sag, Jesus, richte du den Blick auf mich. Und wir zwei zusammen, wir gucken das Herz an. Und wenn du dann merkst, dass du deinen Herzensbote, dass du sagst, Jesus, da möchte ich was rausreißen. Da ist was gewachsen, was nicht Jesus ähnlich ist. Dann nimm das jetzt, während du singst und sagst, Jesus, hier ist mein Herz. Dir gebe ich mein Herz. Vielen Dank, ihr Lieben. Amen zu dem.